Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Bündnisse, die eine Partei spalten können. Der Riss quer durch die FDP. Cyberangriff aufs Gericht. Schadsoftware blockiert Behörden. Mehr Geld ist nicht genug. Frauenhäuser in Schleswig-Holstein. Heute mit Monika Dittrich.
Herzlich willkommen zum DLF Magazin. Rockerclubs, das sind ganz nüchtern betrachtet Vereine für Motorradfahrer. Eine Subkultur, in der ein bestimmter Lebensstil zelebriert wird. Man kennt die Bilder von Männern mit Bärten, Tätowierungen und schwarzen Lederkutten, die auf ihren blubbernden Motorrädern sitzen. Aber Rockerclubs sind eben nicht nur Freizeitvereine, sondern oft genug auch Keimzellen organisierter Kriminalität. Es geht um Zwangsprostitution, Schutzgelderpressung, Drogenhandel, aber auch Schießereien und Kämpfe zwischen verfeindeten Clubs sind vielfach bekannt. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat sich in einer bislang unveröffentlichten Studie mit der Rockerszene beschäftigt. In der Untersuchung ging es nicht nur um die offenbar zunehmende Gewaltbereitschaft der Rocker, sondern auch um die Frage, wer sich zu diesen Clubs hingezogen fühlt. Timo Stukenberg berichtet.
Dienstagabend in einem abgelegenen Gewerbegebiet im Berliner Nordwesten. Durch einen Seiteneingang gelangt man ins erste Stockwerk über einer der unzähligen Garagen und Werkstätten. Hier ist das Clubhaus der Clover Rider Friendship, einem kleinen Berliner Rockerclub. Ein langgezogener Gang führt in einen Raum, in dem eine Handvoll breitschultriger, bärtiger Männer um einen Tresen und ein paar Stehtische stehen. Roman, Präsident der Clover Rider, kommt hinter der Bar hervor. Auf seiner schwarzen Kutte mit den gelben Nähten steht First Member. Er hat den Club vor rund 5 Jahren gegründet. Für ihn und seine Mitglieder machten die gemeinsamen Motorradfahrten, das Vereinsleben und Feiern mit befreundeten Clubs das Rocker-Dasein aus, sagt er. Mit Drogenkriminalität, Gewalt oder gar Rotlichtmilieu hätten seine Mitglieder nichts am Hut. Seinen vollen Namen will er aber nicht im Radio hören.
Ganz wichtig ist der Zusammenhalt. Dann ist es natürlich auch eine Bruderschaft. Aber wir nennen uns eigentlich auch nicht wirklich nur Club, sondern Familie. Du bist zusammen, ja, und das hält dich einfach aufrecht. Jeder unterstützt den anderen, wenn er krank ist, der hilft, macht und tut. Also du wirst niemals alleine sein. Es kann für mich persönlich auch fast keine Blutsfamilie bringen, sag ich, wie es ist. Ja, also das ist für mich noch mehr als Blut. Ja.
Mitglied könne bei den Clover Riders theoretisch jeder werden, sagt der Gründer des Clubs. Vorausgesetzt, er sei männlich und fahre Motorrad, mindestens 500 Kubikzentimeter. Eine Harley-Davidson müsste es aber nicht sein.
In diese Familie, nennen wir es wie gesagt so bei uns, in diese Familie musst du ja passen. Ja, und du kannst ja nicht jemanden aufnehmen und der ist sofort Member. Also das geht nicht. Da muss man feststellen, ob es passt, ob man aufeinander sich verlassen kann oder nicht. Und es bedarf halt eine Zeit. Also es kann von 1,5 Jahren bis, keine Ahnung, nach oben hin ist nichts belegt, sage ich jetzt mal. Kann auch 5 Jahre dauern.
Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Rockerclubs in Deutschland seit der Jahrtausendwende Zulauf haben. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Bettina Zietlow, Studienleiterin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, und ihre Kolleginnen haben in den vergangenen 2 Jahren zahlreiche Interviews geführt. Mit Rockern und den Opfern von Rockerkriminalität, mit Polizistinnen und Staatsanwälten, Journalistinnen und Wissenschaftlern. Zusätzlich haben sie rund 240 Strafakten und 10 Verbotsverfahren analysiert. Zietlow erklärt die Popularität des Rockermodells so.
Diese Clubs sind auch wie Vereine organisiert mit regelmäßigen Treffen, Sitzungen, ganz klassischen Satzungen auch. Und das Bedürfnis, mit anderen das Hobby zu teilen, das ist das eine, denke ich, was uns auch unsere Interviewpartner berichtet haben, was eine Rolle spielt.
Solche Freizeitvereine prägen das öffentliche Bild von Rockern nur zu einem kleinen Teil. Schlagzeilen machen stattdessen Rockerclubs, die bei der Kriminalpolizei auf Bundes- und Landesebene als Outlaw Motorcycle Gangs geführt werden.
Natürlich, wenn Sie die andere Seite sozusagen befragen, Polizistinnen, Staatsanwälte, die gehen davon aus, dass diese Clubs nicht zuletzt auch deshalb beliebt sind, weil man in ihnen Straftaten begehen kann mit Gleichgesinnten.
Dieser Teil der Rockerclubs ist laut der Untersuchung zuletzt gewaltbereiter geworden. Vor allem, weil neben den alteingesessenen Herren viele neue, jüngere und oft auch gewaltbereitere Mitglieder, die sogenannten New Schooler, in die Szene strömen. Bettina Zietlow.
Das liegt an dem Zweck, für den sie rekrutiert worden sind, dass man ganz offen auch Konflikte austragen wollte und entsprechende Personen auch rekrutiert hat. Dass bis dahin eben andere Dinge im Vordergrund standen, dass man ein Vereinsleben geführt hat und auch aktiv war, wie wir es ja aus verschiedenen Städten kennen, etwa im Rotlichtmilieu, aber dass dann mit Streitigkeiten über Hoheitsgebiete, dass man ganz offen Stärke zeigen wollte und entsprechende Personen rekrutiert hat und sich damit eben ja auch ein gewisses Gewaltpotenzial reingeholt hat.
Um möglichst schnell personell aufzurüsten, hätten diese Clubs die langwierigen Aufnahmeprotokolle abgekürzt. Neuankömmlinge mussten nicht mehr jahrelang als Anwärter den Club umbuhlen, sondern wurden kurzerhand zu Mitgliedern ernannt. Diese New Schooler kenne man auch in Berlin, sagt Sebastian Laudan am Rande einer Pressekonferenz im Dezember. Er ist der verantwortliche Abteilungsleiter beim Berliner Landeskriminalamt.
Die Supportergruppen, das sind meistens jüngere Männer, die teilweise noch nicht mal über Motorradführerscheine verfügen, die keinerlei traditionelle Bindung an den Rockermythos und an die Rockerideologie haben, die versuchen oder versucht haben in der Vergangenheit, zum Teil noch versuchen, über den Nimbus des Rockerseins Angst und auch Macht auszuüben, um damit beispielsweise im Bereich von Erpressungen oder im Bereich der Kleinkriminalität natürlich auch andere zu beeindrucken, damit sie ihnen hörig sind.
Gegen die New Schooler geht die Polizei vielerorts mit den gleichen Mitteln vor wie schon gegen die alte Garde, in den vergangenen 10 Jahren jedoch wesentlich stärker. Seit 2010 wurden deutschlandweit rund 20 Rockerclubs verboten, so viele wie noch nie zuvor. Betroffen waren in mehr als der Hälfte der Fälle die Hells Angels. Die Repressionen gegen die kriminelle Rockerszene hätten durchaus gewirkt, sagt Sebastian Laudan.
Ich sage mal so, die Polizei Berlin hat in den letzten 10 Jahren die Rockerszene massiv mit Maßnahmen unterzogen, hat auch etliche Verurteilungen oder etliche Ermittlungsverfahren geführt, die in Verurteilungen gemündet sind, sodass ich sagen kann, wir haben die Rockerkriminalität in ihre Grenzen verwiesen, aber ich würde niemals so weit gehen zu sagen, dass wir sie klein gekriegt haben.
Rockerclubs unter Verfolgungsdruck, Timo Stuckenberg berichtete.
Die haben eigentlich fertig.
Ein unverzeihlicher Vorgang, der rückgängig gemacht werden muss. So kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel ungewohnt scharf die Ereignisse von Thüringen. Dort hatte sich gestern der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Kemmerich von der AfD in das Amt des Ministerpräsidenten hieven lassen. Und er hatte die Wahl prompt angenommen. Es folgten Stunden des Entsetzens, der Empörung. Es war die Rede von einem Dammbruch, einem Tabubruch. Von der FDP als Steigbügelhalter für die Faschisten rund um AfD-Mann Björn Höcke. Ein Hauch von Weimar liegt über der Republik, sagte der frühere FDP-Innenminister Gerhard Baum in unserem Programm und ging mit seiner eigenen Partei scharf ins Gericht. Nun galt es heute, den Trümmerhaufen zu sortieren, die Scherben aufzusammeln. FDP-Chef Christian Lindner fuhr nach Erfurt und wusch seinem Thüringer Parteifreund Thomas Kemmerich offenbar den Kopf. Jedenfalls kündigte der heute Nachmittag an, das Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung zu stellen und den Weg freizumachen für Neuwahlen. Das Beben von Thüringen wird trotzdem Folgen haben. Darüber müssen wir sprechen. Im Studio ist Moritz Küpper. Er ist unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP ihren größten Landesverband hat, aus dem auch FDP-Chef Christian Lindner stammt. Herr Küpper, Sie beobachten die FDP schon lange. Wie groß ist der Schaden jetzt für die Partei?
Tja, der ist da. Da gibt es, so mein Eindruck, keine zwei Meinungen in der Öffentlichkeit, übrigens auch nicht innerhalb der FDP. Ich konnte da heute mit einigen Menschen sprechen, die in dieser Partei ja, Ämter haben, die Mandatsträgerinnen sind, die lange Jahre schon als Liberale in dieser Gesellschaft unterwegs sind. Und der Tenor war da eindeutig, der war entsetzt. Sie haben ja auch gerade Gerhard Baum zitiert. In den Gesprächen, die ich geführt habe, fielen auch oft Vokabeln wie unprofessionell, politische Amateure. Da sei der Instinkt abhanden gekommen. Und das war jetzt nicht, wie mancherorts unterstellt wurde, taktisch, strategisch gemeint, sondern das war echtes Entsetzen, echtes Unverständnis über die Ereignisse, die dort in Thüringen stattgefunden haben. Nicht mal so sehr übrigens darüber, dass Thomas Kemmerich dann kandidiert hat im dritten Wahlgang, sondern vielmehr darüber, dass er die Wahl dann einfach angenommen hat, dass man so letztendlich auch von der AfD vorgeführt wurde. Denn das sagte mir heute auch einer, natürlich sei das Ganze eine schwierige Situation gewesen und der Schaden sei jetzt da, aber in der Konstellation hätte ja auch eine Chance gelegen, nämlich die Wahl abzulehnen, auf die taktischen Spielchen der AfD hinzuweisen und dann Neuwahlen zu fordern, eben aus der Überzeugung, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das hätte ein starker Moment sein können, aber ja, hätte, wir wissen heute, es kam anders.
Die Erklärung, die Christian Lindner, der FDP-Chef, gestern abgegeben hatte, wurde von vielen Beobachtern als windelweich beurteilt. Er hatte sinngemäß gesagt, es stehe nicht in seiner Macht, wer einen FDP-Kandidaten geheim wählt. Heute nun das Gespräch mit Kemmerich in Erfurt. Hat Lindner seine Meinung über Nacht geändert?
Den Eindruck kann man zumindest ein bisschen haben. Ohnehin ist Christian Lindner, so mein Eindruck, ein Mensch, der sich schwer tut, damit Fehler einzuräumen, auch mal Entschuldigung zu sagen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die einzelnen Rollen sehen. Also der FDP-Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, Sie haben es ja schon gesagt, der mit Abstand größte der FDP, der hat übrigens 10-mal mehr Mitglieder als die FDP in Thüringen, der hat der Kemmerich ja gestern Abend dann direkt unmittelbar zum Rücktritt aufgefordert. Andernorts gab es diese Forderungen auch. Aber jetzt wird heute auch sozusagen zur Verteidigung Lindners angeführt. Ein Landesverband kann sich da auch viel härter positionieren als ein Bundesvorsitzender beispielsweise, der eben mit einem autonomen Landesverband dann zu tun hat. Die Schwierigkeiten gibt es ja auch andernorts, beispielsweise auch in der CDU. Und man hat dann auch darauf hingewiesen, dass er eben noch vor Ort einen Gesprächsfaden braucht, eine Gesprächsgrundlage. Er ist ja dann heute Morgen direkt nach Erfurt gefahren. Also anders gesagt, hätte Lindner da viel härter aus Berlin auf diesen Landesverband, ich sag mal, eingedroschen, dann hätte sich da vielleicht eine Wagenburg-Mentalität gebildet und dann wäre das heutige Ergebnis vielleicht nicht erreicht worden. Denn auch das ist der Eindruck vielerorts. Viele Liberale sind jetzt einfach erleichtert. Das war sozusagen sowas wie die letzte Ausfahrt, die da gefunden wurde. Und es müssen ja auch, glaube ich, sehr harte Gespräche vor Ort in Erfurt gewesen sein. Da fielen ja Rücktrittsforderungen oder Angebote auch von Seiten von Christian Lindner. Also insofern, das führt ja dann auch dazu, dass er morgen die Vertrauensfrage dann im Parteivorstand stellt.
Manche meinen jetzt, es könnte auch eine Art Kalkül gewesen sein von der FDP, um Wähler am rechten Rand zu erreichen. Es wurde auch schon mal drüber diskutiert, über eine inhaltliche Nähe zwischen FDP und AfD.
Ja, die Diskussion gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger, auch bei der FDP gab es schon nationale Töne. Ich erinnere da beispielsweise Anfang der 2000er Jahre, da gab es so einen Antisemitismusstreit zwischen dem damaligen FDP-Vize Jürgen Möllermann hier aus Nordrhein-Westfalen und dem Zentralrat der Juden. Aber ich glaube nicht, dass das hier an dieser Stelle inhaltlich taktisch motiviert war, sondern dass man vielmehr überrascht war von dem Ablauf vor Ort, dann wie es dann da weiterging, auch in Berlin ein wenig hilflos war. Denn auch das ist klar, der Schaden für die FDP, eine Partei, die wie vielleicht keine andere in den letzten Jahren das Thema Glaubwürdigkeit betont hat, ja vielleicht sogar ein bisschen überstrapaziert hat, für die ist ein solcher Zickzackkurs in so einer fundamentalen Wertefrage natürlich verheerend. Und gerade jüngere FDP-Politikerinnen, Politiker, die haben mir gesagt, da wurde heute oder innerhalb eines Tages die Aufbauarbeit von Jahren kaputt gemacht. Also da gab es fast nur Kopfschütteln eben über das Agieren in Thüringen und auch ein wenig über das Agieren in Berlin.
Sie sagen jetzt Zickzackkurs, ist es auch eine Spaltung zwischen Ost und West?
Ich glaube schon, dass man da so eine Art Spaltung feststellen muss, feststellen kann. Also das hat einfach vielleicht auch damit zu tun, die lässt sich, glaube ich, auch in anderen Parteien beobachten, dass sich die Ränderfrage, also die AfD auf der einen Seite, die Linken auf der anderen Seite, die stellt sich eben in Ostdeutschland viel direkter als in Westdeutschland. Einfach quantitativ von den Wahlergebnissen her und damit dann eben auch qualitativ. Und das ist aber gerade für FDP, aber wahrscheinlich auch für CDU-Mitglieder in Ostdeutschland, ist die Linke eher die Nachfolgepartei der SED. Und da ist es dann noch schwerer vermittelbar. Das habe ich heute zumindest immer wieder gehört. Und der Umgang mit der AfD, diese Tabu mit rechten Parteien, das scheint in Westdeutschland, also in westdeutschen Landesverbänden der Parteien, zumindest bei der FDP, auch viel ausgeprägter zu sein. Das zeigt sich ja beispielsweise auch daran, dass sich heute die FDP Sachsen dann noch vor der Rücktrittsankündigung eben auf die Seite von Thomas Kemmerich gestellt hat.
Sagt unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Vielen Dank. Und wir bleiben noch etwas beim Thema. Unter Journalisten gibt es so einen Spruch, der heißt, Aktualität schlägt Planung. Der trifft an Tagen wie heute zu, wenn man ein Thema schon längst geplant hat und dann kommt alles anders. Wir vom DLF-Magazin hatten uns schon vor Tagen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg für heute zum Interview verabredet. Er setzt sich dafür ein, die sexuelle Identität in das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen. Und das sollte auch das einzige Thema unseres Gesprächs werden. Doch man kann heute nicht mit einem FDP-Politiker sprechen und die Entwicklungen in Thüringen einfach auslassen. Guten Abend, Herr Brandenburg.
Hallo, Frau Dietrich. Grüß Sie.
Herr Brandenburg, wären Sie heute lieber Mitglied einer anderen Partei?
Nein, das sicher nicht. Also die Freien Demokraten stehen ja für Grundwerte wie Menschenrechte, Weltoffenheit, auch Zukunftsoptimismus. Und ich bin vor dem Hintergrund sehr, sehr froh, dass es heute gelungen ist, sehr, sehr klare Kante zu zeigen und den schweren Fehler von gestern wieder zu revidieren.
Sie stehen jetzt aber auch dafür, möglicherweise den Ruf zu haben, Steigbügelhalter der AfD zu sein.
Nein, also ich glaube, da war die Ansage übrigens auch von Christian Lindner persönlich sehr, sehr klar. Er hat ja nicht nur einfach allgemeine Ansagen gemacht, sondern auch seine persönliche Zukunft als Parteivorsitzender unter die Bedingung gestellt, dass es auch auf Untergliederungsebene der Bundespartei der Freien Demokraten keine Kooperation mit der AfD geben wird. Übrigens auch keine indirekte Kooperation. Das war eine sehr klare Aussage. Wie gesagt, verknüpft mit seinem persönlichen Schicksal, da können sich andere, Frau Kramp-Karrenbauer beispielsweise, durchaus noch eine Scheibe davon abschneiden.
Jetzt gab es schon mal eine Debatte und wir haben das eben mit unserem Landeskorrespondenten auch besprochen, ob sich die FDP bei bestimmten Themen, zum Beispiel in der Migrationspolitik, Positionen der AfD zu eigen macht.
Nein, also wir schauen in der Migrationspolitik wie auch bei jeder anderen Frage sehr genau auf die Inhalte. Dabei spielt es keine Rolle, wo sich die AfD positioniert. Es ist sicher in der medialen Welt, auch übrigens in sozialen Netzwerken, immer eine Herausforderung, mit differenzierten Positionen, wie wir sie in der Migrationspolitik haben, wahrgenommen zu werden. Aber das darf uns nicht daran hindern, die richtigen Inhalte zu vertreten.
Dann kommen wir auf die Inhalte und nehmen die Distanz zur AfD und kommen zu unserem eigentlichen Thema, was wir ursprünglich geplant hatten. Sie machen sich gemeinsam mit den Grünen und der Linken im Bundestag dafür stark, die sexuelle Identität als weiteres Merkmal in das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes aufzunehmen. Was genau wollen Sie?
Wir sehen, dass auf Basis des aktuellen Grundgesetzes und seinem Wortlaut schon in den vergangenen Jahrzehnten, beispielsweise in den 50er oder auch 70er Jahren, die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligt wurde. Das darf sich niemals wiederholen. Und wir sollten jetzt gerade Zeiten wie diese, in denen wir erleben, dass auch politische Mehrheiten, progressiv besetzte Bundesverfassungsgerichte keine Selbstverständlichkeit für alle Zukunft sind, diese Zeiten nutzen, den Schutz vor Diskriminierung auf Basis der sexuellen Identität zweifelsfrei im Grundgesetz festzuhalten. Und genau das haben wir beantragt.
Aber was wird der Tabubruch von Thüringen jetzt für Ihre Zusammenarbeit mit Grünen und Linken bedeuten?
Das wird sicher keinen Unterschied machen. Also wir arbeiten insbesondere mit den Grünen im Deutschen Bundestag bei dieser Frage sehr eng und gut zusammen. Das wird sich nicht von Dingen beeinflussen lassen, die jetzt auf Landesebene passiert sind, zumal sich ja ausdrücklich die Bundespartei insgesamt mit Christian Lindner an der Spitze, mit vielen, vielen Äußerungen aus der Bundestagsfraktion und Sie haben es eben erwähnt, Herr Küpper, auch aus den Landesparteien und Untergliederungen sehr, sehr deutlich davon distanziert haben, eine Kooperation mit der AfD und sei sie auch nur sehr indirekter Natur zu akzeptieren. Also das war sehr, sehr klare Kante und das war auch nötig.
Gibt es da diese Spaltung, die Herr Küpper erwähnt hat, zwischen Ost und West?
Die sehe ich so stark nicht. Also insbesondere jetzt unter den jüngeren Abgeordneten haben wir einen sehr intensiven Austausch auch zu solchen Themen. Ich finde es etwas arg vereinfacht, das nur auf Ost und West zu reduzieren. Es ist natürlich in Thüringen speziell eine sehr besondere Lage, dass da nicht nur der Landtag, sondern ja auch die Wählerschaft sehr, sehr stark gespalten ist. Dass es nicht gelungen ist, eine Mehrheit im Landtag der demokratischen Mitte zu sichern. Das ist eine besondere Herausforderung, die wir in vielen anderen Bundesländern, in allen anderen Bundesländern ja gar nicht gegeben haben. Insofern kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber ich sehe da jetzt keine starke Ost-West-Spaltung, auch bei uns in der Partei nicht.
Sagt Jens Brandenburg, FDP-Bundestagsabgeordneter, hier bei uns live im DLF-Magazin. Vielen Dank, Herr Brandenburg, für Ihre Zeit heute Abend.
Danke Ihnen, Frau Dietrich.
Mit mir können Sie das ja machen. Schauen Sie, ich bin FDP-Vorsitzender. Ich bin andere Anwürfe gewohnt.
Die Mitarbeiter des Berliner Kammergerichts haben schwierige Monate hinter sich. Das ganze Haus ist offline. Kein Internetzugang. Stattdessen wurden Fotokopierer und Faxgeräte reaktiviert. Der Grund: Ende September wurde bekannt, dass das Gericht Opfer eines Cyberangriffs geworden war. Ein sogenannter Trojaner hatte die Computersysteme infiziert. Alle Rechner mussten heruntergefahren und vom Netz getrennt werden. Die Richter arbeiten seither mit einigen behelfsmäßigen Notcomputern. Wer hinter dem Angriff steckt und welche Daten erbeutet wurden, ist noch immer nicht restlos geklärt. Johannes Kuhn ist in unserem Hauptstadtstudio der Mann fürs Digitale und er hat den Präsidenten des Kammergerichts besucht.
Wenn Kammergerichtspräsident Bernd Pickel den Notbetrieb in seinem Haus begutachten möchte, muss er nur ein paar Schritte in sein Vorzimmer machen. Dort steht er vor zwei Computern. Auf einem davon befinden sich alte Datenbestände des Gerichts. Ans Internet angeschlossen ist der PC nicht.
Dieser Rechner hier erlaubt es, diese alten Daten aus dem Netz, das am 27. September 2019 stillgelegt wurde, noch zu lesen und eben auszudrucken. Der Rechnerarbeitsplatz, der daneben steht, ist einer, der schon in unserer neuen Umgebung arbeitet, hat Internetanschluss, alle Fachverfahren, die wir haben, können bedient werden.
Solche Rechnerkombinationen finden sich im ganzen Haus. Ein Fortschritt im Vergleich zum 27. September. Damals war ein Trojaner im Computersystem des Gerichts entdeckt worden und um den Schaden zu begrenzen, zog das Gericht den Stecker und ging erst einmal vom Netz. 550 Computer und 100 Server wurden deaktiviert. Ein radikaler Vorgang.
Das erste Gebot war sichern, sichern, sichern. Und das macht man eben am besten, indem man dem Virus die Möglichkeit nimmt, sich weiter zu verbreiten. Und deswegen ist es entschieden worden, dass man erst einmal das Kammergericht vom Internet dann trennt.
Emotet nennt sich die Schadsoftware, die sich das Kammergericht eingefangen hatte. Der Trojaner gelangt meist über den Anhang einer authentisch erscheinenden E-Mail ins System und gräbt sich dort weiter, wie die IT-Sicherheitsexpertin Silvana Rösler beschreibt.
Er schaut nach Passwörtern, die er abgreifen kann, geht über Netzwerkfreigaben und arbeitet sich dann so von Rechner zu Rechner weiter. In diesem Fall, bei Emotet zum Beispiel, der hat auch die Möglichkeit, andere Schadsoftware nachzuladen. Und sehr oft beobachten wir dann mit einem zeitlichen Abstand dann auch das Nachladen von einem Verschlüsselungstrojaner.
Solche Verschlüsselungsprogramme sperren das gesamte System. Es folgt meist eine IT-Erpressung, Systemfreigabe gegen Geld. Gerade Unternehmen beklagen massive Schäden durch diese Kriminalitätsform. Die Erpressung blieb dem Kammergericht erspart, vermutlich auch, weil man schnell genug vom Netz ging. Aber die Schwachpunkte, die im Zuge der Aufarbeitung sichtbar wurden, waren gravierend genug. So hatte die IT-Abteilung selbst den Angriff zunächst gar nicht erkannt. Das Antivirusprogramm war nicht auf dem aktuellen Stand, Filter fehlten. Vor allem aber war das Netzwerk nicht ausreichend segmentiert, also in verschiedene Schutzbereiche aufgeteilt. Die Täter hatten deshalb vollen Zugriff.
Der Schaden war nicht genügend segmentiert. Es war eben nicht auszuschließen,
dass dieser Virenbefall unser ganzes System und nicht nur den Bereich, wo er vielleicht zuerst eingeschlagen hat, dann betraf.
Relevante Netzwerkprotokolle, die dokumentieren, welche Daten wohin fließen, löschte das Computersystem automatisch. Genau deshalb ist die entscheidende Frage bislang ungeklärt. Sind sensible Daten in fremde Hände gelangt? Immerhin ist das Kammergericht ein Oberlandesgericht, also eine wichtige Berufungs- und Revisionsinstanz. Es geht um Urteile und Beschlüsse, die Namen, Falldetails und andere personenbezogene Daten enthalten. Zur Zuständigkeit des Kammergerichts gehören auch Staatsschutzangelegenheiten wie Terrorismus. Markus Mollnau von der Rechtsanwaltskammer Berlin fordert deshalb dringend Klarheit.
Wir wollen auch Aufklärung und Informationen haben, ob es tatsächlich die Möglichkeit gab, dass Daten abgeflossen sind und welche Daten das sind. Und hier erwarten wir auch vom Kammergericht Aufklärung.
Mitarbeiterzugangsdaten zum alten System seien sehr wahrscheinlich abgeflossen, so das Kammergericht. Aber das alte System sei ja abgeschaltet worden. Ein externes Gutachten hält die Frage nach dem Abfluss weiterer Daten derzeit de facto für nicht beantwortbar. Eine eingehende Untersuchung wäre aufwendig. Der grüne Berliner Justizsenator Dirk Behrendt rechnet mit einer Dauer von 2 Jahren und Kosten in zweistelliger Millionenhöhe. Immerhin, heißt es mit bitterem Humor in der Stadt, seien Berliner Gerichte ja als Papierbetriebe bekannt und wenig digitalisiert. Es hätte also schlimmer kommen können. Oder auch besser, dass das Kammergericht seine Informationssysteme weitestgehend selbst verwaltete, gilt als ungewöhnlicher Sonderweg. Es habe an Kompetenz gefehlt, kritisieren Politiker. Die 11 Amtsgerichte und das Landgericht waren deshalb zum Beispiel schon lange unter den Schirm des staatlichen Berliner IT-Verwaltungsdienstleisters ITDZ geschlüpft. Die Berliner IT-Staatssekretärin Sabine Smentek drückt es so aus.
Die Gerichte haben sich da unterschiedlich positioniert und können selbstverständlich die Leistungen des ITDZ wie jede andere Verwaltung auch in Anspruch nehmen. Und das Kammergericht hat das an der Stelle zurückhaltend gemacht.
Kammergerichtspräsident Pickel betont, eigene Anwendungen, aber auch Einfluss auf die Weiterentwicklung der IT-Systeme seien der Grund für den Sonderweg gewesen, der nun beim Neuaufbau vorbei ist.
Ich glaube, die Bedrohungslage hat sich allgemein durch diese neue Generation von Viren wie Emotet eben so entwickelt, dass nur noch die ganz Großen, die wirklich auf einem hohen professionellen Niveau für IT-Sicherheit sorgen können und die das anders als wir als ihre Hauptaufgabe machen, dass man denen es überlassen muss, die wirklich ganz sensiblen Daten professionell zu administrieren.
In wenigen Tagen hofft das Kammergericht, endgültig an das Netz des ITDZ gehen zu können. Im März soll wieder jeder Mitarbeiter an einem eigenen PC arbeiten. Und die Folgen? Zwar beschäftigt sich das Abgeordnetenhaus mit der politischen Aufarbeitung, personelle Konsequenzen sind derzeit jedoch unwahrscheinlich. Genau wie Strafen. Die Datenschutzbeauftragte kann nicht einmal ein Bußgeld erlassen, weil es sich beim Kammergericht um eine öffentliche Einrichtung handelt.
Noch immer Notbetrieb und viele Fragezeichen beim Berliner Kammergericht. Über die Folgen des Cyberangriffs war das Johannes Kuhn. Sie ist vielleicht die letzte Hoffnungsträgerin der SPD. Franziska Giffey, 41 Jahre alt, Bundesfamilienministerin. Sie hat den Ruf, anzupacken, sich zu kümmern, die Probleme der normalen Menschen zu kennen. Immerhin war sie früher Bezirksbürgermeisterin im Berliner Problemkiez Neukölln. Dass sie um ein Haar ihren Doktortitel verloren hätte, wegen nicht ganz tadelloser Zitierweise, das hat ihrem Ansehen offenbar nicht geschadet. Jetzt will sie Chefin des Berliner SPD-Landesverbandes werden und im kommenden Jahr wohl auch Michael Müller als regierenden Bürgermeister ablösen. Doch nicht alle finden das gut, wie Claudia van Laak aus Berlin berichtet.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen zu unserer Jahreshauptversammlung.
Mittwochabend im Bürgerbüro der SPD Friedrichshain-Kreuzberg. Die Jusos treffen sich zur Vorstandswahl. Weiße Bodenfliesen, weiße Wände, grelles Licht. Gemütlich geht anders.
Genau, wir haben einmal im Jahr unsere Jahreshauptversammlung, wo wir eben all unsere Wahlen abhalten. Wir wählen heute.
Genau vor einer Woche hatte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller seine SPD überrascht. Beim nächsten Parteitag im Mai tritt er nicht wieder als Landesvorsitzender an. Ein Duo soll künftig die Berliner Sozialdemokraten führen. Der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus Raed Saleh und die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Hier bei den Jusos in Friedrichshain-Kreuzberg kommen diese Vorabsprachen gar nicht gut an.
Das fühlt sich so ein bisschen nach Hinterzimmerpolitik an, auch so, dass der regierende Bürgermeister und Parteivorsitzende das Zepter so ein bisschen übergibt und man quasi vor veränderte Tatsachen gestellt wird.
Dass es eben nicht sein kann, dass da plötzlich aus so einem Mini-Grüppchen entschieden wird, wer es als nächster macht und die Personen dann vorgestellt werden.
Schon gibt es zwei Gegenkandidaten, die allerdings kaum Aussicht auf Erfolg haben werden. Das Duo Saleh-Giffey wird also künftig die gebeutelte Hauptstadt-SPD führen. Bei der letzten Abgeordnetenhauswahl auf Platz 1 gestartet, sackte die Partei im Laufe der letzten Jahre immer weiter ab, steht jetzt den Umfragen hinter Grünen, Linken und der CDU auf Platz 4. Dazu kommt die fehlende Popularität des regierenden Bürgermeisters Michael Müller. Bei einem bundesweiten Vergleich der Ministerpräsidenten landete er ganz hinten. Müller ist der unbeliebteste Landeschef in ganz Deutschland. Über Franziska Giffey als mögliche Nachfolgerin hat Berlin schon lange spekuliert.
Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt. Und ich möchte, dass es meiner Stadt gut geht und dass wir sie gut gestalten, gemeinsam mit vielen, vielen anderen. Ich habe Lust, in Berlin und mit der Berliner SPD das zusammen zu machen. Und das wird gut, ich sag's Ihnen.
So munter, so gut gelaunt und optimistisch präsentierte sich die Bundesfamilienministerin in der letzten Woche. Dieser Auftritt unterscheidet sie vom oft miesepetrig wirkenden Müller. Zur möglichen Spitzenkandidatur im nächsten Jahr will sich Giffey noch nicht äußern, doch kaum jemand zweifelt daran. Ihre Aufgabe hat sie bereits umrissen.
Wie können wir einerseits weltoffen sein, tolerant und frei und andererseits dafür sorgen, dass eben Menschen sich auch sicher fühlen in dieser Stadt, dass sie sich gut aufgehoben fühlen.
Recht und Ordnung durchsetzen, das war ihr als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin immer wichtig. Auch zum Hartz-IV-Grundsatz fördern und fordern steht Franziska Giffey. Gelernt hat sie das bei ihrem Vorgänger, dem früheren SPD-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski. Er hat sie gefördert, sie hat sich schnell von ihm emanzipiert. Der Eindruck, während er seinen Bezirk zunehmend schlecht redete, packte sie die Probleme an. Wer sich heute vor das Neuköllner Rathaus stellt, der hört nur Lob. Auch die Rüge der Freien Universität für ihre Doktorarbeit scheint Franziska Giffey nicht geschadet zu haben.
Die mache ich sehr gut leiden, ehrlich.
Sie ist eine nette Dame und ich drücke die Daumen, dass sie auch irgendwie Bürgermeisterin wird. Also das wünsche ich mir auch.
Ich fand die ganze Ordnung und prima. Konnte mit den Menschen reden, konnte mal anquatschen.
Sie kann meiner Meinung nach nur besser sein als Herr Müller.
Sie wirkt tatkräftiger, muss man sagen, ja. Finde ich. Zupackend.
Toi, toi, wünsche ihr nur alles Gute. Wa? Und dass es auch klappt immer mit uns Neuköllner hier.
Bislang hat der linke Berliner SPD-Landesverband das politische Talent Franziska Giffey verschmäht. Längst hätte sie Senatorin werden können, doch ihre politischen Positionen waren vielen Sozialdemokraten zu konservativ. Will die SPD zu alter Stärke zurückfinden, bleibt ihr allerdings nichts anderes übrig, als Giffey zu wählen. Denn es ist niemand anderes in Sicht, der die Sozialdemokraten aus dem Tal herausführen könnte. Die Jusos in Friedrichshain-Kreuzberg sind gespalten. Sie loben ihre Persönlichkeit, hätten aber lieber jemanden vom linken Flügel.
Ich habe Franziska als eine Person erlebt, die sehr offen ist, sehr stark auf die Leute zugeht, auch bei uns im Verband, eben auch bei den Menschen auf der Straße.
Ich halte sie in ihrer Position als Ministerin durchaus kompetent,
Allerdings ist ihre politische Einstellung eine eher konservative, die ich nicht unbedingt teilen würde in einigen Fragen.
Sie ist kritikwürdig an manchen Stellen. Wenn es um die Frage nach Sanktionen und Existenzminimum ging, da war ich von ihrer Haltung mal so ein bisschen enttäuscht.
Franziska Giffey will gemeinsam mit Raed Saleh die Berliner SPD führen. Geht es um die Spitzenkandidatur bei der Wahl im kommenden Jahr, dürfte ihr der derzeitige Fraktionsvorsitzende Saleh nicht gefährlich werden. Saleh gilt zwar als Strippenzieher, doch ihm fehlt die Popularität der Bundesfamilienministerin. Fragt sich nur, ob Müller noch in der laufenden Legislaturperiode sein Amt als regierender Bürgermeister abgeben wird. Bislang weist er dies zurück, doch Anhänger Giffeys sägen schon an seinem Stuhl. So warnt der SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu auf Twitter vor einer Hängepartie des scheidenden Bürgermeisters. Parteiamt und Staatsamt gehörten zusammen, schreibt Felgentreu, der, wie soll es anders sein, aus Neukölln stammt.
Ein Stern am SPD-Himmel. Franziska Giffey soll die Berliner Sozialdemokraten retten. Claudia van Laak war das aus unserem Landesstudio.
So, das hat Spaß gemacht.
Fangen wir unser nächstes Thema mit ein bisschen Statistik an. Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Das können Schläge sein, Tritte, Fausthiebe, Vergewaltigungen. 2018 erlebten 114.000 Frauen häusliche Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die bekannt sind, weil die Frauen Anzeige erstatteten. In Wahrheit dürften es wohl viel mehr sein. Und noch eine Zahl. 122 Frauen wurden im selben Jahr von ihren Ehemännern, Partnern oder Ex-Partnern getötet. Gewalt gegen Frauen, das ist in Deutschland ein Problem. Immer noch. Frauenhäuser bieten Schutz für Frauen, die sich bedroht fühlen, die von ihren Männern verprügelt, vergewaltigt oder anderweitig drangsaliert werden. Nur gibt es viel zu wenige Plätze. Das Gleichstellungsministerium in Schleswig-Holstein will den Frauenhäusern jetzt wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Doch damit allein ist es offenbar nicht getan, schildert unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Claudia Rattmann im Frauenhaus Stormann. Die Einrichtung ist eines von 16 Frauenhäusern in Schleswig-Holstein und liegt im Südosten des Bundeslands, nicht weit entfernt von Hamburg. Die Telefonnummer des Hauses steht im Netz, die genaue Adresse nicht.
Frauenhäuser haben ja geheime Adressen und wir haben hier keine hohen Mauern, keine Zäune, nichts. Unsere Tarnung ist, dass wir so bürgerlich sind wie unsere Umgebung.
Eigentlich sollen hier 14 Frauen und Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt finden. Doch das klappt nur bedingt, wie sich bereits am Eingangstor zeigt.
Und Sie sehen, das ist alles rostig, fällt auseinander. Und es ist auch schon zweimal sind hier Kinder weggelaufen, weil man das nicht ordentlich verschließen kann. Es kann auch jeder reinkommen.
Die Landesregierung in Kiel hat den Handlungsbedarf erkannt und vor wenigen Wochen die Mittel für Sanierungs- und Baumaßnahmen in den Frauenhäusern um 3,5 Millionen Euro auf gut 10 Millionen Euro aufgestockt. Damit soll auch der Neubau von 3 bereits bestehenden Häusern unterstützt werden, die in einem desolaten Zustand sind. Im Frauenhaus Stormann brauchen sie nicht nur ein neues Eingangstor, sondern auch Überwachungskameras, ein neues Fenster und abschließbare Schränke, damit die Frauen zumindest an einem Ort ihre persönlichen Gegenstände sicher aufbewahren können. Doch Claudia Rattmann und ihre Kollegin bleiben skeptisch und befürchten, dass die Auszahlung an bürokratischen Hürden scheitert.
Ich fange an, in die Luft zu springen, wenn das Geld wirklich hier ankommt.
Beide erkennen an, dass sich einiges getan hat, seit dem Ende der 70er Jahre, motiviert durch die Frauenbewegung, die ersten Schutzeinrichtungen für Frauen geschaffen wurden. Die Häuser seien heute in der Öffentlichkeit bekannter und besser untereinander vernetzt. Auch der Austausch mit den Behörden sei enger als früher. In Schleswig-Holstein wird jeder Unterbringungsplatz von Land und Kommunen finanziert. In Hamburg und Berlin ist es ähnlich. In allen anderen 13 Bundesländern müssen die Frauen anteilig einen Teil der Kosten für den Platz selber tragen. Trotz der positiven Signale aus Kiel fehle weiterhin das Geld an vielen Enden und Ecken, sagt Claudia Rattmann. Geld für ausreichend Personal, vor allem aber für genügend Plätze, für die Frauen aus allen Teilen der Gesellschaft, die wegen häuslicher Gewalt dringend eine neue Bleibe brauchen.
Also wir zählen die Frauen, die wir aufgrund von Platzmangel abweisen müssen. Und wir weisen doppelt so viele Frauen ab, wie wir aufnehmen. Das heißt, wir nehmen eine auf und weisen zwei ab.
Derzeit koordiniert Rattmann die Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Frauenhäuser in Schleswig-Holstein, kurz LAG. In der haben sich 13 der insgesamt 16 Einrichtungen organisiert. Jedes autonome Frauenhaus wird von einem Verein getragen, die anderen drei von Verbänden. Die LAG fordert, die Zahl der Plätze in den schleswig-holsteinischen Frauenhäusern auf rund 750 zu verdoppeln, ebenso wie eine bundesweite, einzelfallunabhängige Finanzierung der Plätze. Auch brauche es mehr Geld für die Übernahme der Miet- und Nebenkosten und für die Aufstockung des Personals. Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waag kennt diese Forderungen. Die CDU-Politikerin bestreitet auch nicht, dass es noch viel zu tun gibt und verweist auf eine Analyse, die ihr Haus in Auftrag gegeben hat.
Die jetzt untersucht, wie die Zusammenarbeit ist zwischen den verschiedenen Institutionen, die wir haben, wie sie verbessert werden kann, wo die Frauenhäuser gebraucht werden und letztlich auch wie viele.
Die Forderung, in Schleswig-Holstein die Zahl der Plätze zu verdoppeln, klingt zunächst einmal berechtigt, sagt Sütterlin-Waag.
Weil wir eben sehr, sehr viele Zurückweisungen haben. Und das ist auch furchtbar, wenn Sie sich in die Lage der Frauen versetzen, die in den Frauenhäusern arbeiten. Und da kommt eine Frau an und die sagt, ich bin hier gerade schwer verprügelt worden von meinem Mann. Ich brauche jetzt dringend einen Platz. Also als auf den ersten Blick erstmal könnte man das unterstreichen. Aber das werden wir nicht schaffen, das muss man auch realistisch sagen.
Denn am Ende seien mehr Plätze und mehr Personal eben doch vor allem eine Frage des Geldes. Die jüngst beschlossenen Mittel des Landes sind nur für bauliche Maßnahmen. Das gilt auch für die 120 Millionen Euro, die die Bundesregierung in den nächsten 4 Jahren für die Frauenhäuser bereitstellen will. Dabei ist das flächendeckende Angebot solcher Schutzräume ein wichtiger Bestandteil der Istanbul-Konvention des Europarates. Deutschland hat das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vor gut 2 Jahren ratifiziert. Doch bei der Umsetzung gäbe es noch viel zu tun, sagt Leonie Steinl, Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbunds. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes sind in Deutschland 2018 114.000 Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden. 122 wurden von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Doch die eigentliche Ursache von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen werde immer noch viel zu wenig diskutiert, sagt Leonie Steinl. Dahinter stehe die Vorstellung von bestimmten Rollenstereotypen.
Also wie bestimmte Ideen und Vorstellungen von Männlichkeit beispielsweise zu Gewalt führen können. Oder wie bestimmte Verhaltensweisen, die Frauen zugeschrieben werden und die Abweichung von solchen Verhaltensweisen, wie das Gewalt legitimieren, genutzt werden kann. Und ich finde, man sieht auch im gesellschaftlichen Diskurs zum Beispiel zum Thema Trennungstötungen doch immer noch so eine Art Schuldzuweisung an die Frauen oder auf jeden Fall eine Verharmlosung, eine Bagatellisierung durch die Bezeichnung zum Beispiel als Familiendrama oder Eifersuchtstragödie und dann auch teilweise diese Thematisierung von der vermeintlichen Untreue von dem Opfer, also von der getöteten Frau im Zusammenhang mit einer Trennungstötung, was eben eine Schuldumkehr bewirkt.
Aber diese gesellschaftlichen Debatten brauchen Zeit. Deswegen glaubt auch Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waag nicht, dass sie den Tag noch erlebt, an dem sich ihre Hoffnung erfüllt, dass der gesellschaftliche Wandel Frauenhäuser überflüssig macht.
Mehr Geld ist nicht genug. Johannes Kulms war das über Frauenhäuser in Schleswig-Holstein. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion hatte heute Ulrike Winkelmann. Unsere Beiträge finden Sie wie immer auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.